Reise in kindliche Klangwelten. 14. Heimfahrt mit guten Vorsätzen. Ich hatte in der letzten Folge von dem einmaligen Musikerlebnis gesprochen, welches ganz vom Können der Musiker geprägt wird, nicht abgesichert durch Playback oder digitalen Schnickschnack, nicht belebt durch Laserprojektion, sondern analog im Hier und Jetzt erzeugt und dann auch schon wieder vorbei ist. Für immer. Verwechseln wir unseren Musikbegriff also nicht mit musikalischem Entertainment, mit der großen Bühnenshow und auch nicht mit den klinisch reinen Aufnahmen, bei denen Tontechniker jeden nicht hundertprozentig richtigen Ton digital nachbearbeiten, so wie die Videotechniker jede Falte am Hals alternder Schlagerstars entfernen. Vergegenwärtigen wir uns lieber die Erinnerung an den Gesichtsausdruck eines kleinen Kindes, welches auf einem Glockenspiel oder Klavier zum ersten Mal einen Klang erzeugt. Das Erstaunen und die Begeisterung spiegeln sich in den Augen wider. Vielleicht aber auch ein Schreck über dieses unerwartete Klangereignis. Und schon tauchen Fragen auf, die wir uns verbieten müssen. Ist mein Kind musikalisch bzw. unmusikalisch? Was soll ich tun? Was kann ich verkehrt machen, wenn mein Kind nicht leise sein und nicht zuhören kann, sich durch die anderen Kinder gestört fühlt, immer dasselbe Lied hören möchte und nichts anderes, alle meine Entchen auf dem Glockenspiel spielen kann, nicht einmal alle meine Entchen auf dem Glockenspiel spielen kann, Simone Sommerland zum Weglaufen findet und lieber finnischen Hardrock hört, meine Weihnachtsplaylist nicht mag, mit 4 Jahren sehr sauber und akzentuiert singen kann, mit 6 Jahren noch brummt und keinen Ton halten kann, mit 4 Jahren Klavier-, Gitarren-, Schlagzeugunterricht bekommen möchte, mit 4 Jahren die ersten Flötentöne lernt, bei The Voice Kids mitmachen möchte, tatsächlich bei The Voice Kids auftritt, ein Instrument spielen, aber nicht üben will. Auf diese oder ähnliche Fragen kann es keine allgemeingültige Antwort geben. Nicht einmal eine Aufspaltung in positives oder negatives pädagogisches Handeln ist möglich. Wir kennen die ambivalenten Aussagen Erwachsener, die die gleiche musikalische Förderung unterschiedlich bewerten. Ich bin froh, dass meine Eltern mich damals gezwungen haben zu üben, weil ich dadurch jetzt ein Instrument spielen kann. Oder? Da mich damals meine Eltern gezwungen haben zu üben, habe ich jeglichen Spaß am Instrumentalspiel verloren. Jeder der in diesen Beispielen skizzierten Personen wird aus seiner Sicht Recht haben. Um aber wirklich beurteilen zu können, ob das kurz geschilderte Erziehungsverhalten der Eltern tatsächlich erheblichen Einfluss auf spätere Fähigkeiten, Fertigkeiten oder Entscheidungen hatte, ist ohne Kenntnis weiterer sozialer, emotionaler, motorischer oder intellektueller Gegebenheiten unmöglich. Ich werde das kurz vertiefen. Jede Art von musikalischer Aktivität ist eine motorische und koordinierte Aktivität. Wir könnten hier bereits über Koordination im sozialen oder emotionalen Sinne sprechen, bleiben aber zunächst mal bei Muskelkoordination. Schnell hauen wir noch einen Fachbegriff hinterher, der so schön ist, dass man ihn kaum aussprechen kann und unsere Kompetenz unterstreicht. Propriozeption, der 6. Sinn oder auch unser Sinn für unsere Lage oder Bewegung im Raum. Nur so wissen wir, wo sich unsere Körperteile gerade befinden, welche Haltung sie einnehmen und wie sie miteinander kooperieren. Ein einfaches, dummes, aber einleuchtendes Beispiel ist der Alkoholtest, bei dem man mit geschlossenen Augen mit dem Zeigefinger die Nase finden soll. Das gelingt bei alkoholbedingter Störung der Propriozeption nicht unbedingt fehlerfrei. Spielt dazu unser Raumlagesystem, was sich erstaunlicherweise auch im Ohr befindet, auch nicht mit, liegen wir genauso erstaunt auf der Nase. Dass zum Instrumentalspiel motorische, propriozeptive Fähigkeiten nötig sind, ist logisch. Ich muss als Pianist wissen, wo sich meine Arme, meine Finger befinden, um auch blind die Tasten finden zu können. Ich muss als Geigenspieler auf den Zehntel Millimeter genau einen bestimmten Punkt auf der Saite mit einem bestimmten Finger zu einem bestimmten Zeitpunkt treffen und gleichzeitig dem anderen Arm den Befehl geben, synchron dazu in einer bestimmten Stärke, aber ohne Druck, den Bogen über die Saiten zu führen. Diese Beispiele lassen sich beliebig erweitern und machen nicht einmal vor dem Triangel Halt. Wenn ich dort nicht die richtige Stelle mit der richtigen Stärke treffe, scheppert es nur laut und dieses kleine Metalldreieck dreht sich munter im Kreis. Aber was ist, wenn ich nur mitsingen will? Auch hier spielen kleine Muskeln, die unsere Stimmbänder, eigentlich Stimmlippen, spannen und entspannen, die wesentliche Rolle. Und beim Sprechen? Hier müssen Lippen, Gaumen, Zunge und Zähne in eine ganz präzise Position zueinander gebracht werden. Ein Meisterwerk der Koordination, Propriozeption, Motorik und natürlich auch des Gehörs, das das Ergebnis überprüft und gegebenenfalls verbessert. Vergleichen wir einmal Musizieren mit sportlichen Betätigungen. Und schon stolpere ich. Was ist eine sportliche Betätigung? Ein bisschen Kicken oder Bundesliga? Sich Bälle zuwerfen oder Volleyball? Sitztanz oder Turniertanz? Tennis oder Federball? Schwimmen oder Planschen? Eine eindeutige Antwort darauf wird es wohl nicht geben. Gehen wir also noch ein wenig weiter zurück und stellen uns einen Säugling vor, der mit guten Wünschen aller ihn umgebenden Feen bestens ausgestattet ist. Man betrachtet ihn mit Bewunderung und freut sich über das erste Lächeln, das erste Greifen und erst recht über das Begreifen, dass das Kind bewusst etwas greifen wollte, weil es begriffen hat, welche Griffe zum Ziel führen. Zugegeben, das waren jetzt viele Wortwiederholungen, um deutlich zu machen, dass jede noch so kleine Handlung zum Begreifen des Gesamten führt. Aber die Bewunderung und die Verlockungen lassen die Beobachtenden nicht los und sie meinen bemerkt zu haben, dass dieser eine Griff wesentlich intelligenter und geschmeidiger, ja fast schon routiniert ausgeführt wurde, als man es bei anderen Kindern gesehen hat. Oder später steckt in diesem frechen, sehr egoistischen Verhalten vielleicht genau das richtige Potenzial, um CEO einer Weltfirma zu werden? Oder ist dieses scheinbar sinnlose Gebrabbel vielleicht der Beginn einer Karriere in der bunten Welt der Medien, vielleicht ein zukünftiger Rapper? Verstohlen betrachten wir andere Kinder, die etwas besser können als unser Kind, und zaubern uns daraus wieder ein Beleg dafür, dass unser Kind einmalig genial ist und genau sein Potenzial abschätzen kann und nicht gleich alles mitmachen muss. Ja, tatsächlich ist unser Kind einmalig genial. Nur sind die Maßstäbe sehr flexibel und nicht unbedingt untereinander kompatibel. Der Fußballliebhaber wird nicht unbedingt Spaß an Badminton haben und der Bogenschütze mag vielleicht keinen Weitsprung. Dennoch wird der Stabhochspringer nicht den Hochspringer belächeln, weil dieser nur gerade mal über 2 Meter kommt. Der Hobbykicker wird zwar den Vollprofi um sein Einkommen beneiden, die damit verbundenen harten Regeln und Trainingsphasen, die dieser aber auf sich nehmen muss, wird er nicht akzeptieren und sein Heil in einem Verein passend zu seinen Fähigkeiten suchen oder engagierter Zuschauer werden. Alles ist möglich und alles ist richtig. Richtig ist aber auch, dass man das Augenmerk seines Kindes nicht nur auf Fußball lenken soll, sondern ihm alle möglichen Arten motorischer Betätigung vorstellt. Ob live oder im Fernsehen, spielt dabei nicht einmal eine Rolle. Man wird in der Regel nicht den Wünschen des Kindes pausenlos folgen, ihm Judo-Anzüge, Tennisschläger, Handbälle oder Wasserballtore schenken, nur weil es davon fasziniert war. Einiges wird man kaufen, um dem Kind eine Freude zu bereiten. Man wird bei diesem Kauf aber in der Regel nicht im Hinterkopf haben, dass dieses Geschenk eine Vorstufe zu einer Weltkarriere ist. Man begleitet und unterstützt, ist hilfreich und aufmerksam. In dem anderen genannten Motorikbereich der Musik sieht es etwas anders aus. Auch hier bringen Eltern ihre Kinder nachmittags zu motorischen Aktivitäten. Ich nenne nur den Begriff Geigenunterricht und schon schleicht sich das Grauen ein. Flötenunterricht geht gar nicht. Da bekommt man bereits vom Wort her einen Tinnitus. Gitarrenunterricht geht ganz gut. Das klingt nach Rock und Beat oder Heavy Metal und ist cool. Wie wäre es denn mal, wenn wir unseren 12-jährigen Sohn zum Harfenunterricht begleiten würden? Der Weg dorthin führt am Sportplatz vorbei. Ihr als Top-Eltern habt einen Familienband und nehmt Nachbarskinder mit, die zum Rugby-Training oder American Football-Training wollen. Breit gepolstert nehmen sie im Band Platz, während sich euer Sohn an die Übungsharfe schmiegt. Ich sage jetzt nichts mehr. Oder doch, unter den Footballspielerinnen ist eure 14-jährige Tochter und vorne sitzt noch euer Jüngster und schnürt seine Ballettschuhe. Während wir ohne weiteres diese Fahrt mit einem Hochspringer, einer Volleyballerin, einer Sumo-Ringerin und einem Tischtennisspieler besetzen könnten, gelingt uns diese Vorstellung bei der Musik nicht. Während wir ein Kind unterstützen, wenn es Aufwärmübungen macht oder bestimmte Bewegungsroutinen einübt, halten wir Hanon-Fingerübungen oder Tonleiterstudien auf der Tastatur eines Klaviers für absolut antiquiert und überflüssig. Was in anderen Freizeitbereichen als durchaus alltagstauglich bewertet wird, scheint in der Musik gleich etwas elitär zu sein. Und wir sehen es ja auch überall. Die traumhaften Voice Kids und Superstars. Da möchten wir unsere Kinder sehen oder eben auch nicht. Wir wollen es glücklich und erfolgreich sehen, ohne dass es Schwierigkeiten hat, Ängste überwinden und Niederlagen einstecken muss. Das genau ist es aber, was erforderlich ist, um auch noch nach Jahren der musikalischen Untätigkeit die Erinnerung an die motorischen Abläufe zu wecken und nach kurzer Übephase wieder angemessen spielen zu können. Es ist die Überwindung, regelmäßig zu üben und sich damit auch immer wieder den eigenen Fehlern oder Unfähigkeiten zu stellen, bis der Ablauf beherrscht wird und sich motorisch verselbstständigt hat. So wie das Laufen lernen, das zunächst aus Fallen und Aufstehen bestand, dann zu den strahlenstolz vorgeführten ersten Schritten bis zum Gehen zur Selbstverständlichkeit wurde, die erst wieder beachtet wird, wenn sie eingeschränkt ist. Es ist der Mut, das neu zu erlernende laut vorzutragen und dabei von anderen gehört und eventuell sogar kritisiert zu werden. Schreiben kann ich im stillen Kämmerlein. Beim Malen meine geheimsten Emotionen ausdrücken, auch ohne störende Zuschauer. Na gut, mittlerweile können manche Instrumente auch digital gespielt und über Kopfhörer gehört werden. Das körperliche Erleben der Schwingung eines Instruments kann aber nicht ersetzt werden. Und spätestens, wenn ich mit einer Gruppe gemeinsam musizieren möchte, muss ich auf den Kopfhörer verzichten und mich und meine Fähigkeiten der Öffentlichkeit vorstellen. Dann bin ich Mitglied eines Teams, muss mich anpassen, um den Allgemeinklang nicht zu stören und muss eventuell sogar den Mut haben, ein Solo zu spielen. Ich könnte hier noch eine ganze Reihe von Aspekten anführen, die die positive Wirkung von Musik im Sozialverhalten, bei der Bewältigung der Objektwelt, bei der Förderung kognitiver und affektiver Fähigkeiten beinhalten. Das führt aber zu einem sehr weiten Gebiet, welches einen eigenen Podcast erfordern würde. Und damit wäre unser Anspruch schon wieder viel zu hoch und man würde vor lauter Schwierigkeiten und Möglichkeiten wahrscheinlich doch lieber die musikalischen Fachleute zu Rate ziehen. Unsere Aufgabe ist es zunächst einmal lediglich, dem Klang als Bestandteil des täglichen Lebens mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Durch die Aufwertung des Klanges ein neues Medium bewusst in den Erziehungsalltag zu integrieren, um damit die eigene Methodenvielfalt zu erweitern. Kinder bei der Erforschung der klingenden Welt zu begleiten. Kindern bei der Erforschung der klingenden Welt Mut zur klingenden Selbstwirksamkeit zu machen. Immer wieder zu vergegenwärtigen, dass es viele Klangwelten gibt, die parallel wirken und gültig sind. Den Instrumentalunterricht sollten wir wirklich den Fachleuten überlassen, die das Instrument und dessen Anforderungen kennen. Aber auch hier ist Vorsicht geboten. In dem von mir sehr geliebten Internet tummeln sich auch Instrumentallehrer, die vorgaukeln, man könne ein Instrument ohne Probleme in wenigen Wochen erlernen. Ja, ich kann auch blindes Maschinenschreiben in nur einem Tag erlernen, wenn ich mich darauf beschränke, dass ich nur wenige Wörter Mama, Haus, Hund am Ende der Unterrichtseinheit schreiben kann. Das ist ein schönes Erfolgserlebnis und kann gerne gefeiert werden. Daraus abzuleiten, dass wir gerade die ersten Wörter eines neuen Stars am Autorenhimmel gesehen haben, wäre aber vermessen. Aus diesen ersten Erfolgen ergeben sich neue Aufgaben und Möglichkeiten. Deren Bewältigung ist aber irgendwann mit Anstrengung und Üben verbunden. Wie weit der Einzelne gehen will, ist seine Entscheidung. Obwohl ich selbst Musiker bin, halte ich den Slogan »Jedem Kind ein Instrument« für völlig übertrieben. Genauso gut könnte ich verlangen, jedem Kind eine Hantel oder jedem Kind eine Staffelei, jedem Kind Tanzstunden. Kinder haben unterschiedliche Fertigkeiten, Fähigkeiten, Vorlieben oder Ängste und sind in unterschiedliche Sozialisationsformen und Kulturkreise eingebunden. Unsere Aufgabe ist es, ihnen Orientierung in dieser wunderbaren Vielfalt zu geben, ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten und Vorlieben zu erkennen und angemessen zu begleiten, ihre Abneigungen zu akzeptieren, ihre Ängste behutsam abzubauen. Und das gelingt uns besonders gut, wenn wir den auditiven Sinn verstärkt in unsere Arbeit einbeziehen. Erinnern wir uns an die Vorfahren. Sie kannten den Begriff der auditiven Wahrnehmung noch gar nicht, erkannten aber, dass genaues Hören überlebenswichtig ist und erfanden zahlreiche Spiele, um diesen Sinn zu fördern. Mäuschen piep mal, der Hund bewacht den Knochen, der Plumpsack geht herum, blinde Kuh. Diese Spiele kommen uns vielleicht banal vor, erhalten aber mit dem Bewusstsein über die Bandbreite des Hörens und seine Bedeutung für die Kommunikation ein ganz neues Gewicht. Fangen wir also an. Zeigen wir ein breites Lächeln von einem Ohr zum anderen und sind wir gespannt darauf, was uns die Ohren wirklich zu sagen haben.